Woran denken Sie beim Stichwort Karibikstrand? Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, liebe Zuhörende, aber ich habe sofort ein Bild im Kopf, nämlich eine Hängematte zwischen Palmen, türkisblaues Wasser und Sand so weiß, dass es fast blendet. Und na klar ist dieses Bild ein Klischee, aber eben ein starkes. Ein Bild, das auf Knopfdruck Fernweh weckt und mit dem die Tourismusbranche nicht müde wird zu werben. Nur, dass es an vielen Karibikstränden heute in Wahrheit ganz anders aussieht. Denn seit einigen Jahren wird der weiße Sand von Frühsommer an Tag für Tag von einer dicken braunen Masse überschwemmt, die noch dazugehörig stinkt. Die Ursache ist eine Braunalge mit dem Namen Sargassum. Die gibt's auf dem offenen Meer schon ewig, auch Kolumbus ist auf seinen Fahrten den riesigen Algenteppichen begegnet, aber seit 15 Jahren ungefähr breitet Sargassum sich extrem aus. Das ist inzwischen sogar aus dem Weltraum zu sehen. Und während die Algen im Ozean einen Hotspot der Biodiversität bilden, nehmen die Menschen an Land sie ganz anders wahr. Nämlich eher als Naturkatastrophe. Willkommen zu Erdfrequenz, dem Podcast der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung. Mein Name ist Susanne Schädlich, schön, dass Sie wieder da sind. Und heute geht es hier um den Bereich des Meeres, der im Grunde zum Spiegel unserer Zeit geworden ist. Zwischen Ökologie, Klimawandel und Wirtschaft. Wir fragen, was hinter der massenhaften Ausbreitung der Sargassum-Alge steckt, sprechen darüber, was die Forschung über den faszinierenden Lebensraum weiß, den sie bildet. Wir schauen darauf, was die Algenschwämme für die Menschen in der Karibik bedeutet und darauf, ob aus dem Problem vielleicht sogar irgendwie eine Ressource werden kann, etwa für die Gewinnung von Energie oder Baumaterialien. Das Thema ist ziemlich komplex und deswegen bin ich sehr froh, diesmal zwei Gäste zu haben. Bei mir ist Laura Otto von der Uni Würzburg. Herzlich willkommen.
Danke.
Und Torben Riehl von Senckenberg in Frankfurt. Schön, dass du auch da bist.
Ja, danke, dass ich da sein darf.
Laura, du warst viel in der Karibik. Du bist empirische Kulturwissenschaftlerin, das will ich jetzt auch noch ergänzen, hast eine Juniorprofessur an der Uni Würzburg und hast ein DFG-Projekt zur Algenplage in Mexiko geleitet. Erzähl uns doch mal für alle, die das jetzt noch nicht mit eigenen Augen gesehen haben, wie das so aussieht. Was ist da los?
Genau, wie sieht's da aus? Du hast es eingangs schon gesagt, eigentlich denken wir alle an weiße Strände und glasklares Wasser, wenn wir an die Karibik denken. Und in weiten Teilen der karibischen Küste Mexikos sieht es jetzt eben ganz anders aus. Also wenn man sich das jetzt vorstellt, ist der Sand einfach nicht mehr so weiß, sondern bedeckt von diesen braunen Algenmassen. Dieses ganz türkis glasklare Wasser hat sich auch braun gefärbt. Das nennt man so Brown Tide. Das sieht eigentlich aus, als hätte man einfach flüssigen Kaffee ins Meer gegossen. Also wenn man das zu Hause einfach macht, Kaffee in die Badewanne, dann hat man ungefähr den gleichen Effekt. Man findet auch tote Tiere an den Stränden vor. Es wird ganz viel Plastikmüll mit den Algen zusammen angeschwemmt und diese Idee von dieser perfekten Karibik ist einfach nicht mehr so vorhanden. Es ist einfach ja braun und riecht extrem nach faulen Eiern und so dieses Tourismusparadies existiert so gerade nicht mehr.
Und was bedeutet das denn dann, also für die Touristen kann man sich's vorstellen, die haben keinen Bock mehr da irgendwie am Strand zu sein und ins Meer zu gehen, das ist die eine Seite, aber was bedeutet es denn für die Menschen, die da auch leben?
Ja, der Tourismus ist auf jeden Fall die wichtigste Einnahmequelle in der Region. Also man geht davon aus, dass ungefähr 85% des Bruttoinlandsprodukts im Bundesstaat Quintana Roo, also Cancun kennen wahrscheinlich ganz viele, Tulum, also so in der Region 85% des Bruttoinlandsprodukts über den Tourismus generiert wird. Also fast jeder ist davon direkt oder indirekt finanziell abhängig. Und wenn sich jetzt diese Tourismusbranche so negativ transformiert, sind die Menschen natürlich existenzbedroht. Also es gehen ja auch Buchungszahlen zurück. TouristInnen sagen ihre Reisen ab oder kommen an und beschweren sich ganz doll und wollen umgebucht werden. Antworten werden auch schon gefunden. Ich sehe zum Beispiel, dass mehr Hotels im Dschungel, im Inland gebaut werden. Also es gibt so eine Verlagerung weg von Küstentourismus. Ja, aber das ist also so diese Dynamisierung der Tourismusbranche ist so das eine. Dann für die Fischer ist es ein Riesenproblem, weil ihre Boote sich in den Algen verfangen und sie einfach nicht mehr gut fischen gehen können.
Also man kommt eigentlich gar nicht mehr raus aufs Meer, oder wie?
Ja, genau. Also die steigen eigentlich die gehen eigentlich vom Sand, warten sie so ein bisschen durchs Wasser und steigen in ihre Boote. Also es gab nicht so Stege oder wie wir das vielleicht sonst kennen, sondern wirklich in den flachen Gewässern geht man aufs Boot und fährt raus. Aber weil jetzt in diesen Bucht und das Sargassum so festhängt, kommen die nicht mehr raus. Also entweder sind ihre Boote umzingelt von Algen, Und dann müssen sie erstmal versuchen, da irgendwie wieder durchzukommen. Und dann verheddert sich das im Motor und dann geht es nicht mehr weiter. Und für viele Fischer ist es tatsächlich auch eine Bedrohung der Lebensgrundlage. Also sterben auch vor allen Dingen junge Fische aus, dann kommen kein Nachwuchs mehr, dann können sie einfach nichts mehr fangen. Es gibt auch so eine Hummerzucht in der Region, in Käfigen. Da gibt es dann eben das Problem, dass die in ihren Käfigen quasi verkochen, weil das Sargassum das Meer auch unfassbar heiß macht und die Hummer das einfach nicht überleben. Also für die Fischer ist es auch einfach ein vielfältiges Problem.
Das heißt, Fischer geben auf auch oder ja. Haben es nur schwerer?
Nee, es geben auch welche auf. Also es gibt Dörfer entlang der Küste, die eben auch nicht touristisch erschlossen sind, die zunehmend zu so kleinen Geisterorten werden. Also die Menschen ziehen dann weg.
Mhm. Torben, du bist Meeresforscher, arbeitest bei Senckenberg an der Marinenzoologie als Sektionsleiter Krustazeen, also Krebstiere. Da haben wir es jetzt nicht speziell damit zu tun heute, aber jetzt mal du als, auch wenn du Zoologe bist, als Senckenberg-Wissenschaftler, womit haben wir es genau zu tun? Was ist es denn eigentlich da, dieses Sargassum?
Ja, also Sargassum ist eine Gattung von Braunalgen. Da gibt es viele Arten, die meisten von denen leben festsitzend in flachen Küstenregionen, eben soweit das Meer genug Licht quasi durchlässt. Und es gibt eben zwei Arten, Sargassum natans und Sargassum fluitans, die sind ganz besonders. Das sind nämlich sogenannte holopelagische Algen, also Algen, die ihren ganzen Lebenszyklus nur frei in der Wassersäule verbringen, also in ihrem ganzen Lebenszyklus nie am Boden festsitzen. Und stattdessen treiben die eben Teppiche bildend an der Meeresoberfläche. Die haben so spezielle Schwimmkörper, die gasgefüllt sind, mit denen sie sich eben in der Oberflächenzone halten.
Das hat man ja vielleicht auch schon mal gesehen, ne? Das ist wie so kleine Bläschen in den Blättern.
Ganz genau, das haben andere Algen auch. Aber die sind eben darauf spezialisiert, nirgendwo festzusitzen, sondern die sind ausgebreitet im tropischen Atlantik, vor allem Nordatlantik, im Prinzip von der Küste Westafrikas bis in die Karibik hinein.
Und jetzt hast du gesagt, es sind zwei Arten, die sich jetzt so stark ausbreiten. Sind das auch zwei Arten oder ist das eine von denen?
Ja, das sind schon die beiden. Ja, die kommen zum Teil gemeinsam gemischt vor. Und diese massenhafte Ausbreitung variiert aber sehr stark saisonal und zwischen den Jahren. Ja? Also das kommt nicht jetzt die ganze Zeit dazu, sondern wie Laura eben schon gesagt hat, es gibt eben bestimmte Zeiten, in denen das besonders stark vorkommt. Und es ist eben nicht so, dass diese Alge ein neues Phänomen ist, sondern die gibt es schon sehr, sehr lange. Ja? Evolutive Zeiträume, auf jeden Fall länger als Menschen gedenken. Jedoch dieses massenhafte und die Anlandung, das ist eben ein neues Phänomen seit etwa 2011.
Jetzt heißen die Sargassum und das erinnert vielleicht manche an Sargasso-See. Gibt es eigentlich auch einen deutschen Namen dafür und was hat die mit der Sargasso-See zu tun? Oder ist das ein Zufall, dass die so heißt?
Nee, das ist gar kein Zufall, sondern also das hat miteinander zu tun. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob welcher Name davon zuerst existiert hat. Aber die Sargasso-See ist auf jeden Fall auch charakterisiert von einem hohen Auftreten von diesen schwimmenden Algen. Ganz genau. Ich weiß jetzt allerdings nicht, was der Namensgeber ist. War die Sargasso-See zuerst da oder das Sargassum vom Namen her?
Boah, keine Ahnung.
Ja, also es hat auf jeden Fall miteinander zu tun.
Weil die da einfach auch viel vorkommt, okay. Wir haben ja von Laura gerade schon gehört, was es an Land für die Menschen bedeutet. Jetzt mal jenseits der massiven Ausbreitung und des Angeschwemmtwerdens an Land. Auf dem Meer, was bedeutet Sargassum da? So im großen ganzen Zusammenhang.
Zum einen erstrecken sich dieser sogenannte Sargassumgürtel fast von der Küste Westafrikas bis in die Karibik hinein. Das ist enorm groß, also Schätzungen gehen bis zur Größe von der Flächenbedeckung her, bis zur Größe Luxemburgs etwa in bestimmten Perioden, eben wenn das besonders stark sich entwickelt hat. Und wir haben es hier mit einem Lebensraum zu tun im Meer, der ansonsten relativ nährstoffarm ist. Wir haben eben dort dieses kristallklare Wasser, von dem schon die Rede war. Das kommt ja dadurch zustande, dass wir eben wenig Nährstoffe im Meer haben, dementsprechend wenig Phyto- und Zooplankton. Und wir haben dort eben kaum Struktur, ja? Also Substanzen, an denen sich Organismen festheften können. Das Sargassum bietet das aber. Also das ist, muss man sich vorstellen, diese Algenkörper, die werden in der Fachsprache Talus genannt, die sind eben wie so ein Netzwerk aus Ästen und Blättern und diesen Schwimmkörpern aufgebaut. Und es gibt eine ganze Vielzahl von Mikrohabitaten, die sich dadurch bilden, die wiederum genutzt werden von einer Vielzahl von Organismen. Also über 200 Arten wurden bereits nachgewiesen, die assoziiert mit Sargassum vorkommen. Manche von denen leben nur im Sargassum, sind sogenannte endemische Arten. Und für viele andere bietet diese Alge eben auch einen ganz, ganz wichtigen Lebensraum in bestimmten Phasen ihres Lebenszyklus.
Das heißt also, das ist ja wahrscheinlich die obere, ich weiß nicht, wie tief gehen die denn eigentlich? Also so die obere Abteilung des Wassers, da schwimmt es oben auf, ne? Wo sonst einfach im Grunde klares Wasser ist. Ich übertreibe jetzt, aber...
Genau, also die Teppiche sind eigentlich nicht besonders dick. Also ich habe bisher Sargassum vor allem tatsächlich auf dem offenen Ozean gesehen. Die zwei Male, die ich in der Karibik sein durfte, da gab es das tatsächlich noch nicht. Das war vor dieser Massenentwicklung. Aber ich war jetzt in den letzten Jahren mehrfach im sogenannten Sargassum-Gürtel unterwegs, also nördlich des Äquators im tropischen Atlantik, auf Tiefseeforschungsexpedition. Und dort kommen diese Algen halt vor und die nehmen so den, also die kommen hauptsächlich an der Oberfläche vor, vielleicht im ersten Meter der Wassersäule. Alles, was man dann tiefer findet, ist eigentlich schon degradiertes Sargassum. Also Sargassum, was durch Mechanik, also durch die Wellenbewegung des Meeres oder durch Zersetzungsprozesse von Organismen und so weiter langsam abstirbt und dann eben die Treibfähigkeit verliert und langsam absinkt. Ja.
Dazu würde ich gleich gerne kommen. Erzähl uns doch nochmal, oder nenn mal ein paar Arten, die da vorkommen. So. Also du hast schon gesagt, es ist ein riesiger Lebensraum in einem Bereich, wo, wenn es diese Alge nicht gäbe, nicht wahnsinnig viel los wäre.
Genau.
Was lebt denn da?
Also wenn man das mal gesehen hat, zum ersten Mal, kommt einem das wirklich ganz besonders vor, weil sowas gibt es an Land eigentlich kaum, wenn überhaupt, in den Tropen, ja, eine Pflanze, die wiederum von anderen Pflanzen und Tieren besiedelt ist, und zwar richtig, richtig dicht. Ja. Also wir schauen uns diese kleinen Blätter an und man hat oft fast überhaupt keinen Bereich des Algenkörpers, der frei ist von Bewuchs. Ja, wir haben viele, viele Organismen, die wirklich fest darauf sitzen. Dazu gehören zum Beispiel so seltsame Gruppen wie Moostierchen. Das sind koloniale, sehr, sehr wunderschön aussehende ja, Zooide heißen die einzelnen Individuen, die aber als flächendeckende Kolonie so ein ganzes Sargassumblatt oder einen Stiel überwuchern können. Wir haben dort Hydrozoen, das sind Nesseltiere, die so kleine Bäumchen bilden, im mikroskopischen Bereich, aber doch sichtbar, weil es eben die ganze Fläche bedeckt. Andere Algen, die da drauf sitzen, Bakterienteppiche und dann noch eine ganze Zahl von Organismen, die nicht festsitzen, aber da drin trotzdem leben. Es gibt zum Beispiel die Sargassum-Schwimmkrabbe. Ja, das ist ein Tier, was fast ausschließlich im Sargassum vorkommt, in Abermillionen von Individuen in diesem Sargassum-Gürtel vorkommt. Die hält sich halt daran fest, das ist ihr Lebensraum, sie jagt da drin, sie frisst da drin, sie vermehrt sich da drin, der ganze Lebenszyklus findet darin statt. Es gibt auch einen Anglerfisch, eine Anglerfischart, der Sargassumfisch, die nur im Sargassum vorkommt. Ja, man kennt Anglerfische eigentlich sonst vom Meeresboden, vor allem diese Gruppe. Und hier haben wir die halt einfach im Pelagial, also im freien Wasser vorkommt, wo sie sonst eigentlich ohne das Sargassum gar nicht vorkommen könnte.
Und eine Kinderstube sozusagen, das ist ja immer das, was gerne als Wort benutzt wird, für viele Arten, die jetzt nicht nur da leben, ist es zusätzlich.
Ganz genau. Also es bietet halt Schutz, ja, vor Prädation, also vor Räubern. Viele, viele Fische leben in ihren jungen Juvenilphasen in diesen Sargassum-Teppichen. Auch bei Meeresschildkröten wird davon inzwischen ausgegangen, dass viele Arten in ihren ersten Jahren, wenn sie noch sehr klein und quasi schutzlos daherkommen, in diesen Sargassum-Teppichen Schutz suchen, damit sie von größeren Beutegreifern eben nicht entdeckt werden können. Dementsprechend haben wir aber natürlich auch trotzdem große Beutegreifer, wie zum Beispiel Haie, Schwertfische, Mai-Mais oder auch Delfine und so, für die Sargassum eine wichtige Rolle spielt, weil dort haben wir halt eine sehr viel höhere Konzentration von potenziellem Futter, von Arten, von Lebewesen, die wir sonst im freien Ozean nicht hätten.
Jetzt erzählst du das alles so total lebendig und deine Augen leuchten dabei und so. Für dich als Zoologe ist das Sargassum super, oder? Oder stimmt es auch nur eingeschränkt? Ich sage das natürlich bewusst so ein bisschen zugespitzt. Genau, was sagst du dazu?
Wissenschaftlich, also man kann da jetzt, also ich finde es schwierig, da jetzt irgendwie emotional dran zu gehen. Das ist halt ein Teil der Natur und es ist ein besonderer, in der Evolution über Jahrmillionen entstandener, wichtiger Bestandteil des Ökosystems Atlantischer Ozean. Dass es da jetzt seit etwa 15 Jahren zu Problemen kommt, das ist natürlich jetzt wieder eine Situation, an die wir uns anpassen müssen, die wir aber auch zum Teil vielleicht selbst mit verursacht haben. Da ist ja die Forschung im Gange und da wird Laura vielleicht gleich noch mehr zu sagen. Aber für mich ist das einfach ein faszinierendes Ökosystem an der Oberfläche des Atlantik, das einmalig auf der Welt ist und von der Forschung her super interessant. Und natürlich, also ich leidenschaftlich habe ich mich schon seit meiner Kindheit damit beschäftigt, Biodiversität zu entdecken. Und das Sargassum ist ganz was Besonderes. Man hält einmal ein Netz da rein und hat im Prinzip Hunderte, Tausende von Organismen, die eine ganz besondere Anpassung haben an das Ökosystem eben. Und das ist einfach faszinierend, wenn man die Natur besser verstehen möchte.
Laura Torben hat gerade gesagt, eigentlich ist alles eine Alge. Und wir haben natürlich vorher schon mal ein bisschen gesprochen und du sagst, du siehst es eigentlich ganz anders, meinst es aber anders. Für dich sind es ganz viele verschiedene Lebewesen sozusagen oder Zustände. Erklär mal, was du meinst oder wie du dem widersprechen würdest so ein bisschen.
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich dem widersprechen würde, aber in meiner Fachdisziplin denken wir vielleicht einfach ein bisschen anders über so Naturvorkommen oder Naturphänomene nach. Und ich glaube, als Ethnologin oder empirische Kulturwissenschaftlerin würde ich sagen, dass Sargassum immer etwas anderes ist, je nachdem, wo es ist und wie viel davon. Und auf dem offenen Ozean ist es, wie Torben das ja sehr lebendig beschrieben hat, also faszinierend und auch wunderschön und ganz interessant und extrem wichtig, aber sobald Sargassum ja anlandet und an den Stränden der Karibik im wahrsten Sinne des Wortes strandet, stirbt es ja auch. Also es ist ja nicht so, dass es da weiterleben könnte. Also die Alge ist dann irgendwie mit ihrem Lebenszyklus zu Ende und verfault dann an den Stränden und da wird sie dann einfach problematisch. Und da würde ich eben sagen, das ist einfach nicht dasselbe Sargassum, lebendiges Sargassum, was sich wohlfühlt und frei schwimmen kann, ist eben nicht die gleiche Alge wie die, mit der ich in meiner Forschung primär konfrontiert bin. Und vielleicht können wir es an dem Beispiel der Schildkröten besonders gut nachvollziehen oder sehen. Torben hat ja gesagt, ja, wenn Sargassum treibt, dann haben junge Schildkröten eben die Chance, sich Schatten zu suchen oder sich auch mal festzuhalten auf diesem weiten und rauen Ozean. Und wenn das aber anlandet in der Karibik, also in Mexiko gibt es einen Ort, der heißt Akumal. Das heißt auch auf Maya Ort der Schildkröten. Es ist also eine Bucht, in der Schildkröten zu Hause sind, auch seit vielen Hunderten, Tausenden von Jahren, also viel länger als wir Menschen dort aktiv sind. Und da türmen sich eben diese Sargassumberge auf und es macht unterschiedliche Probleme für die Schildkröten. Also einmal können die Mutterschildkröten oft nicht mehr an Land, um ihre Eier abzulegen. Dann driften sie wieder ab und müssen zurück ins Meer und versuchen es vielleicht am nächsten Tag wieder und scheitern wieder. Und oft schaffen sie es gar nicht und verenden dann mit den ungelegten Eiern. Und die, die es schaffen und ihre Nester graben können und ihre Eier legen können, da schaffen es die Jungtiere oft nicht zurück ins Meer, weil die dann in diesen Sargassum-Bergen einfach hängen bleiben. Und dann haben die Räuber, die Torben ja eben auch schon angesprochen hat, leichtes Spiel. Wer ist es an Land? Das sind Waschbären und Seevögel, also die dann von oben, für die ist es einfach ein Buffet. Dann stecken auf einmal hunderte frisch geschlüpfte Babyschildkröten in den Sargassumbergen und die müssen das einfach nur rauspicken. In Akumal gibt es auch extra eine NGO, die sowieso sich um Belange von Tieren in der Region kümmern. Also ne, die Hotellerie macht auch viele Probleme. Also die versuchen schon unabhängig vom Sargassum, haben die auch schon angefangen, für Bewusstsein, Naturschutz, Tierschutz und so weiter Aufmerksamkeit zu generieren. Aber jetzt mit den Algen ist es eben ganz besonders intensiv. Was machen die also? Die gehen Tag und Nacht die Strände ab und sammeln entweder Algen ein, in Massen oder versuchen die schon aus dem Wasser rauszufischen, dass die Mutterschildkröten an Land kommen können und sie in der Nacht sammeln die eben die Jungtiere von diesen Algenbergen ein, wenn sie mitbekommen, die schlüpfen. Also die monitoren alle Nester, Die beobachten die mit Kameras und wenn die merken, dass Aktivität, geht ein Team von Ehrenamtlichen dahin und assistiert eben den frisch geschlüpften Schildkröten, um über diese Berge von Algen zu kommen. Oder sie entnehmen die Eier und lassen sie geschützt schlüpfen und bringen die Jungtiere dann direkt zur Bucht, dass sie das Wasser überhaupt erreichen können. Und das ist eine Arbeit, die wirklich vom Frühling bis in den späten Herbst jeden Tag da verrichtet wird.
Darüber, was man macht, hast du ja gerade schon ein bisschen angesprochen, reden wir gleich. Ich würde gerne noch mal kurz klarziehen, was man darüber weiß, ob das jetzt ein einmaliges Phänomen ist oder gab es das auch in früheren Zeiten schon mal in der extremen Ausprägung?
In der extremen Ausprägung gab es das so nicht. Also in meinen Interviews und Gesprächen, die ich geführt habe in Mexiko, Florida, Trinidad and Tobago, Barbados, Guadeloupe, Martinique. Also ich habe mit unterschiedlichen Menschen in der karibischen Region mich unterhalten. Die sagen alle, also sowas haben sie überhaupt noch nie gesehen. Das löste auch, auf Barbados waren die Anfänge dieser massiven Anlandung und die Menschen waren extrem irritiert. Was ist das? Ist das ein Ölteppich? Ist das Dreck? Was kommt hier eigentlich an? Und haben eigentlich die Wissenschaftlerinnen der University of the West Indies befragt, was ist es? Und die wussten es auch nicht sofort und da musste das erstmal rausgefunden werden. Alle sagen aber auch, gerade ältere Menschen, mit denen man spricht, ja, man hat immer mal Sargassum am Strand auch mal gefunden. Also da haben sie auch als Kinder sich mit beworfen. Also so wie man das vielleicht auch selbst als Kind gemacht hat, am Strand zu spielen. Aber eben diese Massen sind nie vorgekommen. Es war wirklich eine sehr, sehr große Überraschung für die Menschen, die große Irritation ausgelöst hat, die immer noch Fragen aufwirft. Und die Hoffnung war eingangs, ja, das passiert hoffentlich nie wieder. Hoffentlich ist es dieses eine Mal und taucht nicht wieder auf. Und dann hat sich's einfach verstetigt. Und Barbados war, wie gesagt, als erstes betroffen, relativ kleiner Inselstaat in der Karibik. Da ist dann auch erstmal nicht viel passiert. Die Hoffnung war, ach ja, das bleibt hoffentlich nur auf Barbados und kommt nicht woanders hin. Und 2015 ist es auch in Mexiko passiert und das ist die größte Volkswirtschaft dort in der Region. Und dann gab es ganz viel Aufmerksamkeit und dann war irgendwie klar, das betrifft alle Länder in der Karibik, nicht nur einzelne und es scheint sich zu verstetigen und es scheint immer mehr zu werden und da gab es einfach große Hoffnung, dass Mexiko aufgrund der wirtschaftlichen Stärke sich besonders engagieren würde in der Adressierung des Problems.
Jetzt hast du gesagt, die Menschen erinnern sich nicht, dass es sowas schon mal gegeben hat. Jetzt lebt so ein Mensch nicht so wahnsinnig lange, aber es gibt sozusagen auch aus der Historie und in der Forschung nicht irgendwelche Berichte, dass das, weiß ich nicht, vor 100, 200 Jahren oder so schon mal ähnlich gewesen wäre. Torben runzelt die Stirn.
Ja, also ich meine mich zu erinnern, irgendwann mal über einen Bericht gestolpert zu sein, wo gesagt wurde, dass es Massenanlandung schon auch, also mehr als eine Menschengeneration vor heute schon mal vorgekommen sind. Allerdings ist das natürlich jetzt im Moment, also wir müssen ja sagen, das läuft ja im Prinzip seit 15 Jahren fast kontinuierlich. Und in dem Maße tatsächlich, genau wie Laura gesagt hat, zumindest nach der Berichterstattung, die es gibt, ist das tatsächlich ein einmaliges Phänomen, was wir gerade haben. Und es, wie schon gesagt, also es ist ja eine natürlich vorkommende Art. Das ist jetzt nicht irgendwie invasiv eingeschleppt oder so, sondern meiner Meinung nach ist es ein typisches Bild für ein System, was in gewisser Weise aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Nicht?
Also, was weiß man dann drüber, warum? Also da sind wir ja jetzt genau bei der Gretchenfrage.
Also können wir wahrscheinlich auch beide was zu sagen. Das, was ich weiß, ist, dass es eben ungewöhnliche Windvorkommnisse gab im nördlicheren Teil des Atlantik. Wir haben schon über die Sargasso-See gesprochen und dass da dann eben Individuen von Sargassum, in der Feldforschung höre ich immer wieder das Wort von den Menschen, die ich befrage oder mit denen ich arbeite, ja abgehauen sind sozusagen und in diese wärmeren, tropischeren Gewässer des Atlantik runtergespült wurden und sich einfach extrem wohlgefühlt haben, sich schnell verbreitet haben und dann diesen Sargassum-Gürtel zwischen Westafrika und der Karibik herausgebildet haben. Also einfach so ein weiter südlich befindendes Ökosystem der Sargasso-See. Das ist so die Erzählung, die ich aus der Feldforschung kenne und dann natürlich aber auch erhöhter Nährstoffeintrag ins Meer, auch durch menschliche Aktivitäten, durch Landwirtschaft. Abrodung des Amazonas wird immer wieder erwähnt, dass da einfach mehr Nährstoffe mit dem Flusswasser in den Atlantik kommen, von denen sich Sargassum auch sehr gerne ernährt. Also dass es einfach viele Faktoren gibt, die für Sargassum positiv sind. Also in Mexiko in der Feldforschung hört man immer wieder, also für diese ganzen anthropogenen Klimawandel-Einflüsse und so sind für Sargassum positiv.
Genau, und also man darf nicht immer nur auf die Karibik schauen und Mittelamerika, sondern dieses Phänomen hat sich inzwischen auch an der westafrikanischen Küste etabliert, nicht? Da wird das auch zunehmend berichtet. Und auch die Ursachen dafür sind genauso auf beiden Seiten des Atlantik zu finden. Also Nährstoffeinträge durch erstmal vermehrte Düngung, aber auch Erosion, ja, also Abholzung von Wäldern, die dazu führt, dass halt vermehrt Böden erodieren und die Nährstoffe aus den Böden dann in die Ozeane gespült werden. Das kommt eben so im tropischen Afrika wie im tropischen Amerika vor. Und dazu gibt es eben, also das Meer ist ja ein dynamisches System, wo Winde, also die Atmosphäre und die Hydrosphäre eben interagieren und Strömungen entstehen und so weiter. Und es gibt halt starke Veränderungen auf klimatischer Ebene, ja, die dazu führen, dass es eben veränderte Strömungssysteme gibt. Also die Sargassosee zum Beispiel, das ist ja kein abgegrenzter Raum, wie man sich das an Land vorstellen kann, wo vielleicht irgendwie eine große Tiefebene von Gebirgen umgeben ist oder so und von Flüssen eingegrenzt wird, sondern wir haben hier zum Beispiel einen großen Wirbel. Ja. Dort haben wir im Prinzip eine Strömung, die sich südlich des, ja, das ist letztlich ein Ausläufer des Golfstroms, so verwirbelt, letztlich im Kreis fließt, wenn man es mal ganz salopp sagen will, wo sich eben dadurch die Algen in einem relativ begrenzten Raum halten können. Ja? Das ist letztlich ein Strömungssystem, was die gefangen hält. Und das ist natürlich lückenhaft. Das kann immer mal passieren, dass sich Algen daraus entfernen und dann eben absterben oder woanders ansiedeln. Aber eben die Anpassung dieser Arten sind eben so, dass sie nur unter bestimmten Umweltbedingungen existieren können, unter manchen besser, unter manchen schlechter. So, und wenn wir jetzt aber auf diesen Sargassum-Gürtel nördlich des Äquators gucken, dort haben wir halt ein vorherrschendes Windsystem, wo eben letztlich auch die Meeresströmungen dann von Ost nach West gerichtet sind. Ja? Und wenn es dort eben durch optimale Wachstumsbedingungen zu einer Algenblüte in diesen Sargassum-Teppichen kommt, dann kann es eben sein, dass mehr davon letztlich in die Karibik hineindriftet und dort eben in Massen dann anlandet, was früher vielleicht eben nur in Einzelfällen der Fall war, weil es vorher bereits ja, degradiert, ja, sich zersetzt hat und in die Tiefsee abgesunken ist oder in den oberen Wasserschichten schon recycelt wurde. Das hängt eben davon ab, wie stark es auftritt und wie stark die Strömungen dann auch sind.
Jetzt hast du vorhin schon sehr eindrücklich erzählt, was das alles als Lebensraum Gutes sozusagen hat im Meer. Wir reden ja auch vor dem Hintergrund einer kleinen Ausstellung, die bei Senckenberg zu Sargassum bald aufgemacht wird. Und die ist übertitelt mit Fluch und Segen. Und das gilt, glaube ich, auch ein bisschen fürs Meer. Ne? Also es ist immer irgendwie oft beides. Inwiefern ist denn die Masse an Sargassum im Meer auch problematisch?
Ja, also wir haben ja schon ein paar Aspekte gehört, wie es in Küstenregionen eben auch im Meer problematisch sein kann. Im Prinzip dieselben Prozesse, die dort zu Problemen führen können, finden wir auch draußen auf dem Atlantik, aber wenn wir dann in die Tiefsee schauen, eben in größeren Tiefen. Also das Problem entsteht ja erst dadurch, dass die Massen an Sargassum, wenn sie dann absterben, eben zur Trübung des Wassers führen, zu Sauerstoffzehrung. Also so sehr Sargassum dort, wo es blüht und gedeiht, dazu beiträgt, dass CO2 aufgenommen wird und Sauerstoff produziert wird, ist es halt so, dass dort, wo Sargassum abgebaut wird, Sauerstoff verbraucht wird und CO2 wieder freigesetzt wird. Und das passiert sowohl in diesen Küstenregionen, in Korallenriffen, auf Seegraswiesen, in Buchten, wie auch in der Tiefsee. Also für mich ist Sargassum von der Forschung her vor allem interessant, weil ich als Tiefseeforscher daran interessiert bin, wie das Ökosystem in ungefähr 5000 Meter Tiefe passiert, also 5000 Meter unter dem eigentlich lebenden Sargassum-Teppich da oben. Und dort haben wir ein sehr stark nährstofflimitiertes Ökosystem, also ein sehr fragiles Ökosystem, wo viele, viele unterschiedliche Arten leben, in ganz geringen Dichten. Dort kommt normalerweise ganz wenig Nährstoff an, was letztlich von der Sonnenenergie abhängt, an der Meeresoberfläche gebildet wird und sich absetzt in die Tiefsee. Dort, wo dieses Sargassum...
Wenn Sie es jetzt sehen könnten, alle, die zuhören, er macht so eine Geste mit der Hand, die so ein bisschen aussieht, als würde es schneien. Ne? Das ist ja auch das, was man manchmal sagt. In der Tiefsee rieselt dann nur so ein bisschen wie so leiser Schnee noch runter.
Ganz genau, man spricht auch von marinem Schnee. Und während das Sargassum sich absetzt, ja, durch diese 5000 Meter Tiefe absinkt, das geht ja nicht schnell, das passiert sehr langsam. In der ganzen Zeit wird das Sargassum verbraucht, sagen wir mal. Ja, da gibt es Bakterien, da gibt es kleine Organismen, die davon zehren und es wird weniger und weniger. Das, was letztlich in 5000 Meter Tiefe ankommt, ist ein kleiner Bruchteil dessen, was oben begonnen hat abzusinken. Wenn wir jetzt aber an der Oberfläche Massenphänomene haben, kommt dementsprechend auch mehr unten an. Und in einem Ökosystem, was darauf angepasst ist, dass über Jahrtausende nur sehr, sehr wenig Nahrung dort unten ankommt und sehr, sehr wenig Sauerstoff dementsprechend auch verbraucht wird. Dieses Ökosystem wird sehr stark davon beeinflusst, wenn jetzt plötzlich auch dort große Mengen Sargassum ankommen, die dann zersetzt werden. Das Sargassum kann da unten ja nicht weiterleben. Ja, da ist ja kein Sonnenlicht, von dem Sargassum abhängt. Bakterien, andere Organismen, Krebse, Würmer, was weiß ich, die zehren davon und verbrauchen dabei Sauerstoff. Und dann kommt es auch dort zu lokalen Sauerstoffmangelsituationen, wo denn die Organismen darunter leiden.
Jetzt hast du schon gesagt, du warst auch schon unterwegs in Gegenden, wo Sargassum ist und hast die Tiefsee erforscht. Sieht man das richtig? Also so verrottende Algen stellt man sich ja so als Blob und sowas vor. Was kommt denn da unten dann in 5000 Metern Tiefe noch davon an? Oder sind das wirklich so Schlieren, Blobs an Blob?
Ganz unterschiedlich. Also das ist wirklich faszinierend. Wir haben, ich war selber noch nicht da unten in 5000 Meter Tiefe, aber wir haben Kameras darunter geschickt und sehr, sehr viel Bildmaterial gewonnen, was wir gerade immer noch dabei sind auszuwerten. Und normalerweise haben wir dort unten hauptsächlich Sedimentflächen. Das ist fast wieder wie in dem weißen Karibikstrand. Wir haben relativ homogene, sandartige so Dünenlandschaften, sag ich mal, wo man hier und da mal eine Spur von einem Organismus sieht, der da drin gebuddelt hat oder da drüber gelaufen ist. Manchmal sieht man auch ein Tier, aber die meisten sind klein und eben nicht sehr häufig. Deswegen oft sieht man nur den Lebensraum selber, das Sediment. Aber unter dem Sargassumgürtel hat man im Prinzip flächendeckend kleine Bruchstücke von diesen Sargassumblättern. Also auf den Fotos sieht das meistens aus wie so ein, als ob das so dunkel gesprenkelt wäre. Beim Zersetzen verfärbt sich das Sargassum eben von grün hin zu dunkelbraun, schwärzlich. Und das ist, als ob man, schwer ein Bild dafür zu finden, aber also es ist ein heller Sedimentboden, wo man halt diese Sprenkel von schwarzen Punkten drauf hat. Man erkennt in den Proben, die wir genommen haben, durchaus noch die Form oft der Blätter vom Sargassum. Manchmal haben wir auch richtige, also wir reden von Patches, also so Flecken gefunden letztlich, wo in so einer Kuhle, die man vielleicht im Sandboden findet, eine richtige Ansammlung von Sargassumalgen hat. Ja, also man findet wirklich, das sieht noch fast aus, als wäre es intakt, nur eben farblich verändert, ein bisschen zerkleinert, zerbrochen und so. Aber das sammelt sich eben in solchen Senken an, ja, durch die Strömung auch und so, wird es, wo es direkt abgesunken ist, vielleicht wieder weggedriftet und sammelt sich dann dort eben an, wo wenig Strömung ist. Und dort findet dann eben diese Sauerstoffzehrung statt, die eben zu Sauerstoffmangel führen kann.
Das heißt also, es verändert letztlich auch den Lebensraum Tiefsee, aber wahrscheinlich weiß man, wenn es jetzt erst seit 15 Jahren geht, noch gar nicht so genau wie, oder doch?
Also existiert hat das ja schon viel, viel länger. Diese Massenphänomene, was die jetzt für einen Einfluss auf das Ökosystem in der Tiefsee hat, das wissen wir tatsächlich noch überhaupt nicht. Wir sind gerade dabei, zu versuchen zu verstehen, inwiefern das Vorkommen von Sargassum am Meeresboden, in eben dem Abyssal, dieser Tiefenzone, überhaupt die Artenzusammensetzung, Artenvielfalt, die Artengemeinschaften beeinflusst. Das ist gerade Gegenstand unserer Forschung.
Und im flacheren Wasser, Laura, also Stichwort Korallenriffe, Seegraswiesen, das, was Torben gerade gesagt hat, was macht es da?
Ja, Torben hat es ja schon angekündigt oder angedeutet oder erklärt, dass Sargassum Sauerstoff entzieht und verdunkelt. Also das ist ja dann Schatten unter den Algen, da kommt Sonnenlicht nicht mehr durch. Und das hat natürlich für zum Beispiel das Riff in der Karibik auch extreme Auswirkungen. Also die Korallen sterben ab, nicht nur wegen Sargassum. Also da gibt es gerade unterschiedliche Faktoren, die zu so massenhaften Riffsterben beitragen. Sargassum ist nur einer davon. Aber ja, also wir haben da eben tote Gebiete in diesen Korallenriffen. Die sind nicht mehr bunt, wie man sich das vielleicht vorstellt. Also wenn man da jetzt hinfährt und denkt, ach, ich mache meinen Kopf unter Wasser und sehe ganz viele bunte Farben und ganz viele bunte Fische und so, das ist dann eben nicht mehr der Fall. Und die Meeresbiologen, mit denen ich in Mexiko forsche, die haben gesagt, ja, früher sind wir tauchen gegangen und haben unsere Freunde besucht. Also sie haben so sehr metaphorisch über Fische, meinten sie, damit gesprochen und haben erzählt, dass auch gerade so Anglerfische oder auch Parrotfish gerne Menschen beobachten und ganz neugierig sind und nahe kommen und lange mitgetaucht sind. Und jetzt sagen sie eben, ja, jetzt gehen wir tauchen und besuchen ihre Gräber. Ja, also das ist jetzt sozusagen die neue Metapher, mit der sie darüber sprechen und eben selbst auch sagen, sie haben so eine Ökologendepression. Also man merkt es den Menschen, die dort forschen, auch an. Die haben nicht mehr so ein Leuchten in den Augen, wie Torben jetzt hat, und sind einfach sehr besorgt um dieses fragile, küstennahe Ökosystem. Genau das Gleiche mit den Seegräsern. Die können keine Photosynthese mehr betreiben, sterben ab. Und so verliert die karibische Küste eben auch zunehmend an Stabilität. Also diese Seegräser sind extrem wichtig, um Sediment zu halten. Und wenn man den Strand entlang spaziert, sieht man häufig Massen an Sargassum verwoben mit abgestorbenem Seegras. Also das kommt dann hoch und wird eben gemeinsam angespült. Und das ist schon eine sehr bedrohliche Situation, die sich da in der karibischen Küste abspielt. Und das, was Torben auch gesagt hat über diese farblichen Veränderungen des Sandes, also dass das eigentlich aussieht wie so ein Salz- und Pfeffergemisch, kann man sich vielleicht vorstellen, mit einem höheren Anteil Salz, das sieht man auch an Land. Also diese puderweißen Strände sind einfach nicht mehr so rein puderzuckerweiß, sondern auch da haben sich sozusagen Pfefferkörner untergemischt, also zerriebenes Sargassum letztlich. Und das passiert durch die Aufräumarbeiten, die angeregt werden, also durch das Zusammenhaken, durch das Abtransportieren mit Traktoren. Aber es ist eben nicht nur diese farbliche Veränderung oder diese ästhetische Komponente, die da reinspielt, sondern die Strände werden auch ganz, ganz hart, weil eben gehakt wird, weil mit schwerem Gerät auf diesem zarten Sand entlang gefahren wird. Einige Strände sind hart wie Beton, man kann da jetzt Fahrrad fahren und man macht sich sein Fahrrad nicht kaputt dabei. Und das ist neu, das hat es sonst einfach nicht gegeben.
Jetzt hast du schon gesagt, was ganz viel gemacht wird, vor allem um jetzt Strände sozusagen ein bisschen wieder aufzuräumen und in einen, weiß ich nicht, karibiktauglichen Zustand oder so zu überführen, was nur in Teilen geht. Aber was gibt es denn noch an Interventionsmaßnahmen?
Ja, es gibt noch die Möglichkeit, Barrieren im Wasser zu installieren. Also das muss man sich dann so vorstellen, dass die werden gespannt, eben wie so schwimmende Netze, also wie ganz viele Schwimmflügel aneinandergereiht sozusagen auf der Wasseroberfläche mit so einem Netz, was nach unten gespannt wird, wo das Sargassum dann eben aufgehalten werden soll, überhaupt an Land zu kommen. Das funktioniert mal mehr oder weniger gut, dann sind doch ein bisschen mehr Wellen, dann schwappt das da oben rüber. Und was wir vielleicht nochmal sehr deutlich sagen müssen, ist, dass Sargassum stirbt, wenn es sich nicht mehr bewegen kann. Und so auch an diesen Barrieren, also wenn das da hängen bleibt und nicht eingesammelt wird, stirbt es da, sinkt ab, verrottet, entzieht Sauerstoff. Das heißt, ganz oft hat man an den Barrieren ganz viele tote Fische, die sich damit ansammeln, weil die zum Beispiel ersticken oder auch tote Schildkröten. Und das ist teuer, also diese Barrieren zu installieren ist total teuer. Dafür werden speziell ausgebildete Taucher gebraucht, oft so Industrietaucher, also die zum Beispiel auch bei Ölplattformen eingesetzt werden, um das am Meeresboden zu befestigen. Diese Eisenketten, die das festhalten, die wiederum zerrupfen die Seegraswiesen. Also diese Barrieren, das ist nicht eine einfache Lösung, wo man sagen kann, ja super, damit kriegen wir es hin. Das muss eingesammelt werden, wenn das da hängen bleibt. Deswegen machen das einige Hotels zum Beispiel, aber auch längst nicht alle. Und es ist auch nicht so, dass das wirklich einwandfrei funktioniert. Und das ist vielleicht sowieso auch noch ganz interessant. Als es anfing mit dem Sargassum in der Karibik und dann auf einmal so viele Staaten davon betroffen waren, habe ich mehrfach gehört, die Menschen haben immer gesagt, das war so ein neues Caribbean We. Also wir haben jetzt ein gemeinsames Problem, wir haben alle das gleiche Problem. Und dann gab es viele Konferenzen, da hat man sich getroffen und gemeinsam überlegt, was tun wir denn jetzt damit? Und da war noch der Glaube, dass man auch eine gemeinsame Lösung finden würde. Und während meines letzten Forschungsaufenthaltes in Mexiko standen dann da eben auch so Geräte rum. Also es gibt extra auch Schiffe, die das einsammeln können mit so Propellern und unterschiedliche Einfanggeräte. Und das verrottete da so am Strand. Und dann hat einer meiner Forschungspartner so ein bisschen ironisch zu mir gesagt, naja, Laura, du könntest ja mal so einen Sargassum-Equipment-Flohmarkt organisieren. Und ich hab das nicht so richtig verstanden, und was er meinte. Und dann hat er gesagt, naja, weißt du, dann gab es eben Geräte, die wurden erfunden und die funktionieren mancherorts gut. Und dann haben wir das alle gekauft, für Millionen Investments wurden da gemacht. Und dann stellten wir fest, bei uns funktionieren die überhaupt nicht, weil es gibt nicht die One-Size-Fits-All-Lösung. Also muss man sich zum Beispiel vorstellen, das Wasser in Mexiko ist flach, es hat kaum Wellen, es hat auch keinen Tidenhub, es ist im Prinzip recht stabil. Auf Barbados ist es der wildere Atlantik, da sind extreme Wellen, da funktionieren nicht die gleichen Schiffe. Die haben da gar nicht die Stabilität zum Beispiel gehalten. Und deswegen gab es, würde ich sagen, so einen Höhepunktmoment, wo man dachte, jetzt arbeiten wir zusammen an Lösungen und das kriegen wir hin. Und diese Energie ist aber auch schon wieder abgeflacht, weil man einfach festgestellt hat, ja, es ist dann auch wiederum nicht für alle Länder das gleiche Problem und nicht mit den gleichen Mitteln anzugehen.
Das heißt, beobachtest du jetzt da auch nicht die Ökologendepression, sondern halt die Depression der, weiß nicht, Hotelbetreibenden wahrscheinlich sowieso, aber auch der Leute, die im Grunde am Anfang versucht haben, mit viel Energie Wege und Lösungen zu finden? Oder wie würdest du sagen, ist die Stimmung und die Situation gerade?
Ja, ich würde sagen, es gab eben so diese Welle von Startups, die sich versucht hat, dem anzunehmen. Und es gibt auch immer noch mal welche, die mit Lösungen probieren und dran arbeiten und so. Aber ich würde sagen, so diese Euphorie ist wirklich wieder etwas zurückgegangen. 2025 war das Jahr der intensivsten Anlandungen. Also wir haben vielleicht den Höhepunkt auch noch immer gar nicht erreicht. Ja, also es wird immer mehr. Was ich eher wahrnehme, ist ein Stück weit, also sicherlich Momente der Aufgabe, also wo Menschen jetzt gesagt haben, also das Sargassum hat jetzt hier gewonnen. Wir ziehen uns zurück, das können wir nicht handeln. Es gibt ganze Abschnitte der Küsten, zum Beispiel auf Barbados, vor allen Dingen so an der Nordostseite, das ist auch die rauere Küste, also das ist jetzt nicht die touristisch dominierte Seite der Insel, sondern die andere, wo das Sargassum am Land an den Stränden 3-4 Meter hoch aufgetürmt ist, wo Buchten so damit zugeschwemmt sind, dass man als Mensch da rüberlaufen könnte. Also man kann da jetzt quasi übers Wasser laufen, weil diese Algenteppiche sich so verdichtet haben und hart wie Beton geworden sind, dass man quer über die Bucht gehen kann. Da wird nicht mehr interveniert, da wird gesagt, also der Mensch hat jetzt, wir müssen das einsehen, das können wir nicht handeln. Also es gibt so diese Momente von, dass man aufgegeben hat, und auf der anderen Seite so ein Verständnis davon, ja, das ist jetzt das neue Normal, das ist jetzt unsere Realität, das ist jetzt unsere karibische Realität, und damit müssen wir irgendwie einen Umgang finden. Also die Idee des Rückbaus, die gibt es nicht. Also da hat niemand, den ich kenne, noch die Vorstellung davon, dass das mal so wird, wie es mal war. Und es ist ein trauriger Prozess und die Menschen darüber sind traurig. Also gerade auch in Mexiko bedeutet das zum Beispiel, dass Familien am Wochenende nicht mehr an den Stränden sind. Also man hat sich da eigentlich getroffen. Es war ein Community-Ort, es war ein kommunikativer Ort für Picknick, für Spiele, für Austausch zwischen Generationen. Dieser Treffpunkt existiert so nicht mehr, weil man da nicht sitzen möchte. Den Menschen wird übel, man muss sich vielleicht sogar auch übergeben. Die haben Angst, ihre kleinen Kinder damit hinzubringen.
Das ist sogar also tatsächlich gesundheitsgefährdend, ne? Warum, erklär noch mal, wieso einem davon so übel wird.
Also es wird, also kann Torben vielleicht auch noch mal ergänzen, aber es wird Hydrogensulfid freigesetzt in diesem Prozess des Vergammelns oder in diesem Sterbeprozess sozusagen. Und das, ja, ich hatte das vorhin schon mal gesagt, das riecht wie so faule Eier, muss man sich das vorstellen. Und da kommt einfach ganz schnell ein Würgereiz, wenn man sich dem aussetzt. Und Menschen, die sowieso schon Atemwegserkrankungen haben, sollten sich dem sowieso auch nicht aussetzen.
Jeder, der das mal erleben möchte, kann man nach Helgoland reisen, an den Nordstrand gehen, da hat man das auch. Nicht mit Sargassum-Algen, aber mit den dortigen, was weiß ich, Fucus und so Algen, die türmen sich da auch auf dem Strand auf. Da ist es aber ganz, also natürlich war schon immer so und da stinkt das genauso. Also es ist wirklich ein beißender, extremer Gestank, der eben unter, ja, wenn die Algen so in so dichten Teppichen auf dem Strand anlanden, unter Sauerstoffausschluss halt auch passiert in diesem Verrottungsprozess. Ist wirklich nicht schön. Da möchte man nicht seinen Urlaub verbringen und auch schon gar nicht leben.
Jetzt hast du vorhin schon gesagt, Laura, das ist ja auch noch vermischt mit einem Haufen Plastikmüll und so. Das heißt, es ist fast so eine Art Sondermüllkippe da am Strand und in dem flachen Wasser. Und zum Teil wird es ja gemacht, dass das abtransportiert wird und irgendwo an Land gekippt und verklappt wird, ne? Was dann wiederum auch noch Folgen hat für andere Ökosysteme an Land, die wiederum mit dem Wasser zusammenhängen. Das musst du uns erklären.
Ja, genau. Also das ist schon so, da kommt nicht ein pures oder reines Sargassum an, wie wir das vielleicht auf dem offenen Meer sehen würden mit dieser schönen goldenen Farbe, sondern erstmal wird es so bräunlich und zerfällt natürlich. Und darin fängt sich alles, Turnschuhe, Spritzen, Sonnenmilchflaschen, Coca-Cola-Dosen, tote Tiere. Also das kommt an, ja, und man könnte sagen, das sieht so ein bisschen aus wie eine Müllhalde im Prinzip. Und ja, dann, wie du gesagt hast, ist die Frage, was macht man dann damit? Und ja, aufräumen, also Strände putzen, ist natürlich in einem touristisch extrem erschlossenen Gebiet irgendwie die erste Idee, die Menschen scheinbar entwickeln, damit das möglichst wieder sauber ist, dass das genutzt werden kann. Und dann wird es entweder gehakt oder mit Traktoren zusammengeschoben und oft in den Dschungel gekippt. Also in Mexiko ist nicht geklärt, was ist jetzt eigentlich Sargassum? Ist es ein Lebewesen? Ist es ein Ökosystem? Ist es Müll? Also die Rechtslage ist auch nicht klar, ja, wie wir das eigentlich einordnen. Eine gängige Lösung ist eben dieses Mitnehmen und irgendwo hinkippen. Und dafür gibt es auch nicht so richtig vorgesehene Orte. Also oft verrottet das tatsächlich im Dschungel, dann wird es wieder flüssig. Also vielleicht wie in so einem Kompost auch zu Hause. Da hat man ja auch so eine Kompostflüssigkeit irgendwann, ja. Und das ist alles Sandstein. Ist also eine sehr poröse Erde, die wir da haben. Und dann sickert das da durch und landet als erstes in diesen Unterwasserflüssen, die da sind. Manche ZuhörerInnen kennen vielleicht Cenoten, so Unterwasserpools. Die sind ziemlich berühmt, sind auch heilige Maya-Stätten. Man kann da ganz toll tauchen. Auch da taucht jetzt flüssiges, verflüssigtes Sargassum drin auf, verfärbt auch die Cenoten, verändert das Ökosystem und fließt letztlich auch wieder zurück ins Meer. Und man weiß noch nicht genau, mit welchen Konsequenzen und mit welchen Folgen. Aber letztlich ist es eben so ein, natürlich so ein Zirkel, der sich da bildet. Und die Frage der Entsorgung ist noch überhaupt nicht geklärt, also was sinnvoll ist, was gut geht. Und es sind natürlich auch solche Massen, dass es schwierig ist, vielleicht auch dafür eine ganz passende Infrastruktur zu entwickeln.
Jetzt habe ich in der Anmoderation schon gesagt, dass es auch, und du sprachst die Startups auch an, durchaus Versuche gab, mit den Massen an Zeug, was da ankommt, noch irgendwas Sinnvolles zu machen. So, ne? Also außer es in den Dschungel zu kippen. Sondern es im besten Fall als Ressource zu benutzen für, man könnte sich ja viele Sachen vorstellen, Biofuels oder. Erzähl doch mal, was es für Versuche alles gab und was davon vielleicht irgendwie, vielleicht auch ein bisschen erfolgversprechend sein könnte.
Ja, also neben dem Aufräumen war sozusagen die nächste naheliegende Idee des Menschen zu sagen, das muss man doch irgendwie in Wert setzen können. Also diese Idee, man liest auch immer wieder vom New Gold der Karibik und das ist jetzt hier die neue Ressource, um irgendwie reich auch zu werden, weil das ist ja so viel, das muss doch auch irgendwie gut sein. Und ja, die Idee zum Beispiel mit Biofuel gab es. Da ist sicherlich eigentlich auch was möglich, aber dadurch, dass es kein sauberes Material ist sozusagen, was da ankommt, müsste man das erstmal reinigen. Das ist extrem aufwendig und teuer. Also wie kriegt man das ganze Plastik eigentlich von der Alge wieder gelöst? Also das sind erstmal Fragen, die müsste man klären. Dann ist ja auch immer nicht ganz klar, wann kommt es eigentlich genau an? Und wo denn genau? Also das sind ja riesige Küsten, das sind ja hunderte Kilometer, die davon betroffen sind und man kann über Satellitenbilder ungefähr sich vorüberlegen, wo es ankommt, aber so ganz genau planen kann man nicht. Also große Firmen der Industriewirtschaft haben gesagt, ja, das ist interessant, aber es ist ja keine stabile Ressource. Ja, wir wissen ja auch nicht, kommt jetzt im Mai ganz viel oder im August ganz viel. In Mexiko wurde dann durchaus auch dazu geforscht, wie man Sargassum unter artifiziellen Bedingungen züchten kann, um zum Beispiel der Industrie zuzuliefern. Das ist eine ganz neue Rolle für die Meeresbiologinnen da gewesen. Die haben immer zu mir gesagt, Laura, das ist nicht unser Wunsch gewesen. Wir wollten sowas natürlich nie forschen müssen. Wir forschen eigentlich zu Riffen und Seegräsern und jetzt ist diese Alge hier. Und die sagen immer so, Sargassum hat uns gewählt und jetzt müssen wir was damit tun. Aber die haben keine befriedigende Antwort finden können, weil unter künstlichen Bedingungen wächst es gar nicht so gerne. Also es ist eben einfach am glücklichsten im offenen Meer. Und wenn man es versucht zu züchten, ist es ihnen immer nach 10, 12 Tagen gestorben unter den künstlichen Bedingungen. Dann kommt eben hinzu in Mexiko, dass ich schon gesagt habe, die Rechtslage ist nicht so genau geklärt. Wer darf das eigentlich einsammeln und wofür? Die Kartelle sind relativ involviert, auch in diesem ganzen Sargassum-Management. Das ist also heikel auch durchaus, sich damit reinzubegeben. Und in den kleineren Karibikstaaten auf den Inseln zum Beispiel hat man das Kartellproblem nicht so, aber da hat man gar nicht genug potenzielle ArbeiterInnen, die das einsammeln und weiterverarbeiten können. Also es ist ein relativ gesättigter Arbeitsmarkt, das ist jetzt und kleinere Orte, die Infrastruktur dafür zu schaffen, irgendwelche riesigen Fabriken noch zu bauen, um aus diesem Sargassum was zu machen, das haben die Firmen auch als nicht möglich bewertet. Und deswegen hat sich das ziemlich schnell wieder erledigt. Es gibt kleinere Startups, die dann immer mal was versuchen mit Dünger. Da ist es aber dann eben auch die Frage, kann man das eigentlich wirklich guten Gewissens an Lebensmittel gießen, wenn da doch auch Schadstoffe drin gebunden sind. Da wurde mir immer gesagt, das kommt dann eben auf die Antwort auf die Frage an, welche Grenzwerte werden definiert. Aber mir wurde auch immer wieder gesagt, also ich würde die Tomaten, die damit gegossen wurden, nicht essen. Also wie gut diese Idee ist mit Dünger, kann ich letztlich nicht bewerten, aber hat sich auch noch nicht bewährt, sozusagen.
Als Baustoff irgendwie verpressen war auch eine Idee, ne?
Gibt es auch ein Patent drauf, ist in Puerto Morelos, Mexiko im Prinzip entwickelt worden von einem Menschen, der eigentlich eine Gärtnerei betreibt und der sich dachte, genau diesen Impuls hatte, das kann doch nicht sein, dass das für nichts mehr gut ist. Also der hat die tiefe Überzeugung eigentlich, dass das, was die Natur dem Menschen bringt, dem Menschen auch was bringt, sozusagen. Und der hat angefangen, so Blöcke zu pressen damit, um Häuser zu bauen. Und eigentlich war die ursprüngliche Idee, eben Häuser zu bauen für Menschen, die sich keins leisten können. Also wir haben ja durchaus auch in der mexikanischen Karibik Menschen, die unter den einfachsten Bedingungen hausen, also in Wellblechhütten zum Beispiel. Und seine Idee war zu sagen, ja, das ist doch super, da kommt sozusagen kostenloses Material an. Wir könnten Häuser für diese Menschen bauen, ohne einen großen finanziellen Aufwand und sie hätten es sicherer als vorher, gerade auch wenn Hurricanes oder andere Stürme kommen. Und diese Häuser stehen, Prototypen, leider fängt es nach einigen Jahren doch auch an, so ein bisschen weiterzuleben. Also das riecht recht streng und hat, also man könnte jetzt sagen, so ein bisschen schimmelig gerochen oder so, oder wie so feuchte Wände, den Geruch kennt man vielleicht. Deswegen war das jetzt auch nicht so so der große Durchbruch. Und auch wenn man das in Beton zum Beispiel untermischt, wird es irgendwann, also es wird schneller brüchig. Und nochmal vielleicht zu dieser Idee vom Aufräumen und Putzen. Also da könnte man ja auch sagen, da könnte man sich vielleicht drauf einigen sozusagen, also Aufräumen im Anthropozän sozusagen, finde ich interessant als empirische Kulturwissenschaftler. Was heißt das eigentlich? Was heißt eigentlich Reinheit noch? Was heißt Ordnung? Was heißt Sauberkeit? Und wenn wir dann aber nochmal über andere Arten nachdenken, wie zum Beispiel die Schildkröten, ganz perfekt saubere weiße Strände für die wiederherzustellen, wäre nämlich auch gar nicht gut, habe ich dann gelernt, weil die müssen schon, wenn sie geschlüpft sind, ein bisschen davon spüren, weil davon ausgegangen wird, dass ihr Geburtsstrand eben nie wieder ganz sauber sein wird, wie der von ihren Eltern zum Beispiel. Und die finden ja ihre Geburtsstrände wieder, auch durch die Haptik. Und jetzt muss man sozusagen überlegen, wie viel Sargassum brauchen wir, damit sie es wiedererkennen können, aber wie viel ist zu viel, dass sie verenden? Also diese Idee von einer Wiederherstellung ist im Prinzip auch aus mehreren Gründen verworfen, sowieso nicht erreichbar und vielleicht auch gar nicht mehr dienlich.
Jetzt hast du im Vorgespräch auch gesagt, vielleicht hat das Ganze ein Gutes, nämlich Aufmerksamkeit auf eine Region und auch auf Bereiche, also Stichwort Ökologie oder so, oder auch im dort ansässige Communities, die es vorher so nicht gab. Wie meinst du das genau?
Ja, was ich gelernt habe in der Feldforschung ist, und weil wir ja auch über Fluch und Segen reden, ist sicherlich die Tourismusbranche verflucht, Sargassum in erster Linie. Wenn wir das uns aus der Perspektive der Tourismusbranche angucken, aus nachvollziehbaren, denke ich, Gründen. Also Sargassum ist jetzt nicht das erste Phänomen von anthropogenen Klimaveränderungen, die dort spürbar sind. Aber andere Phänomene sind nicht so sichtbar für Touristinnen zum Beispiel. Also, und die Meeresbiologinnen, mit denen ich dort viel Zeit verbracht habe, die haben immer zu mir gesagt, Laura, wir versuchen hier seit mehreren Jahrzehnten, uns für Umweltschutz einzusetzen und versuchen mit Hoteliers und auch der Politik Lösungen zu finden. Also zum Beispiel Seegras absterben ist auch kein ganz neues Phänomen. Dass sich die Nährstoffe, Zusammensetzung im Wasser verändern, ist auch kein ganz neues Phänomen. Aber das hat die Tourismusbranche nicht negativ beeinflusst, sondern da war immer so die Aussage, so wurde es mir berichtet, naja, für die Touris ist das Wasser schon noch türkis genug. Die sehen den Unterschied nicht, ob das jetzt noch 35 verschiedene Nuancen türkis hat oder nur noch 25, interessiert den Touristen nicht, der kommt trotzdem. Aber die Meeresbiologinnen sind schon lange besorgt gewesen. Aber sie waren nicht erfolgreich mit ihren Argumenten. Und Sargassum ist jetzt eben so sichtbar und so bedrohlich und so im Alltag erfahrbar, dass sie andere Aufmerksamkeit damit generieren können. Also die Politik ist engagierter, auch die Hoteliers investieren jetzt mehr in so Umweltschutzmaßnahmen, zum Beispiel in die Renaturierung von Seegraswiesen. Und da nutzen Meeresbiologinnen eben das Sargassum-Argument und sagen, wir müssen da jetzt was machen, sonst wird das hier total zum Ende und zum Erliegen kommen. Und damit sind sie eben erfolgreich. Das heißt, wir haben in den touristisch erschlossenen Gebieten jetzt in Mexiko eine große Aufmerksamkeit, auch für Umweltfragen, aber natürlich dann in den Gebieten, wo kein Tourismus ist, und da sind wir wieder bei den Fischern, auch keine Aufmerksamkeit für Umweltschutz. Also da ist es ja nicht nur so, dass die Fischer ökonomisch leiden, die Ökosysteme weiter im Süden der Yucatan-Halbinsel natürlich auch. Und da wird aber nicht hingeguckt. Das gerät aus dem Fokus. Am allermeisten aus dem Fokus gerät Westafrika, glaube ich, in der ganzen Debatte. Torben hat es schon gesagt, auch dort landet es an. Auch von dort hören wir immer mehr darüber. Das ist Ghana, Kap Verden. Und das sind ja Länder und Orte, die ganz, ganz wenig touristisch erschlossen sind. Und da wird eigentlich kaum drüber berichtet. Da sind es primär Fischer, die betroffen sind. Und das generiert eigentlich gar keine Aufmerksamkeit.
In der Ausstellung zu Sargassum im Senckenberg Naturmuseum wird auch ein Film zu sehen sein. Könnt ihr mal so ein bisschen als Teaser erzählen, was wir in dem sehen?
Ja, wir haben einen Film gemeinsam produziert, noch mit anderen Kolleginnen, also so ein visuell-ethnografischer Zugang. Und wir sehen zwei Meeresbiologinnen aus Puerto Morelos, die federführend eben zum Sargassum anlanden, in der Karibik arbeiten. Und die führen uns so ein bisschen durch diese Fluch- und Segenwelt eigentlich durch mit dem Film. Also sie betonen sehr klar die Schäden, die Sargassum anrichtet. Wir lernen ihre Sorgen und Ängste kennen. Wir sehen auch diese Betroffenheit und vielleicht auch die Traurigkeit, die sie haben in Anbetracht dieser Veränderungen, die sie alltäglich beobachten. Also man muss sich das so vorstellen, ihr Labor ist am Meer. Das heißt, sie gucken aus ihrem Büro oder Laborfenster und sehen wirklich jeden Tag diese Algenmassen anschwemmen und natürlich auch die Probleme, die damit einhergehen. Und gleichzeitig sehen wir tolle mikroskopische Aufnahmen von Sargassum, sehen diese ganz kleinen Lebewesen, die da drin zu Hause sind und ja wirklich dieses Ökosystem Sargassum. Und sie betonen im Film eben auch mehrfach, was für ein schönes Ökosystem ist und wie wichtig Sargassum ist für das Leben im Meer. Und da haben wir einfach nochmal so einen persönlichen Zugang über die Meeresbiologinnen aus der Karibik zum Thema Sargassum.
Vielleicht als abschließende Frage, wir haben jetzt in wirklich viele Bereiche reingeguckt und ich habe es in der Anmoderation so ein bisschen gesagt, das ist ja auf viele Weisen ein Phänomen unserer Zeit. Wie blickst du da drauf, Torben? Ist das ein Phänomen unserer Zeit und kannst du in irgendeiner Form so ein bisschen einen Ausblick geben?
Ja, es ist, also wie wir, glaube ich, jetzt mitbekommen haben, es ist ein sehr komplexes Thema, nicht? Und wir schauen da drauf von ganz unterschiedlichen Standpunkten. Und vieles von diesem Phänomen Sargassum ist einfach noch nicht verstanden, ja, obwohl es schon relativ lange, relativ gut, zumindest aus der Biologie her, erforscht ist. Wir sprechen ja, also in den letzten 10 Jahren vielleicht, wurde häufig im Zusammenhang mit globalen Veränderungen von Kipppunkten gesprochen, nicht? Das ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort, was wir hier auch in dem Zusammenhang nennen müssen. Ja, vielleicht haben wir hier so einen Kipppunkt überschritten. Ist schwer zu sagen, da muss man eben weiter beobachten, wie sich die Sache entwickelt. Es gibt auf jeden Fall, glaube ich, ein paar in Anführungsstrichen positive Aspekte, die wir daraus vielleicht ziehen können. Laura hat gerade schon gesagt, die Aufmerksamkeit. Tatsächlich sind meeresökologische Themen häufig eben nicht häufig vertreten in den Medien. Ja? Und in den letzten Jahren hat das durch Sargassum sehr stark zugenommen. Wenn wir unseren Planeten verstehen wollen und auf unserem Planeten, wie in den letzten Jahrzehnten, relativ, in den meisten Regionen zumindest, relativ gut leben wollen, dann müssen wir das Meer einfach mit berücksichtigen. Ja? Das Meer ist einfach ein, es macht ein Großteil unserer Erdoberfläche aus, über 70%, ein Großteil der Bevölkerung oder ein großer Teil der Bevölkerung hängt direkt oder indirekt monetär vom Meer ab. Nahrung wird aus dem Meer generiert und das Meer ist halt nicht isoliert zu betrachten, ja, sondern diese Hydrosphäre, die interagiert halt mit Atmosphäre, Geosphäre und so weiter, mit uns Menschen. Vielleicht können wir diese Situation, die wir da jetzt mit dem Sargassum haben, einfach nutzen, um allgemein solche Themen mehr in, zum Gegenstand unseres Alltags zu machen, ja, um eben solche Meeresthemen mehr zu vergegenwärtigen. Ja. Die sind einfach wichtig zu betrachten, wenn wir über unseren Planeten nachdenken. Und das ist für mich ganz persönlich in meiner Arbeit auch immer ein großes Anliegen, wenn es darum geht, einfach bewusst zu machen, was eigentlich alles im Meer lebt, ja, an Organismen, welche Artenvielfalt wir dort haben und ja, wie wir das System einfach auch als ambivalent und als bedroht, aber auch als nützlich betrachten. Das ist einfach ein sehr, sehr schönes Thema, wieder in Anführungsstrichen, weil Sargassum jetzt eben gerade so vielfältig einfach in unserer Gegenwart ist und in den Medien schon bespielt wird.
Laura, wie blickst du darauf? Und vielleicht auch mit deiner großen Expertise von vor Ort, gibt es irgendwo sowas wie einen Hoffnungsschimmer?
Hoffnungsschimmer weiß ich nicht, ob's den gibt. Ich meine, also was wäre der sozusagen? Der wäre wahrscheinlich ein Umgangsweisen zu finden, mit Sargassum im Alltag zu leben. Aber es ist schwer. Es ist wirklich schwer für die Menschen in der Karibik, den zu finden. Nichtsdestotrotz ist es ein bisschen ähnlich wie das, was auch Torben gerade gesagt hat. Auch wenn die Schäden massiv sind, finden die Menschen doch auch oft noch das Schöne daran. Und das hat mich immer wieder fasziniert, dass sie gar nicht nur das Dystopische sozusagen betont haben, sondern auch oft gesagt haben, ach ja, wenn man sich so eine einzelne Alge anguckt, doch auch wirklich schön, also ein schöner Organismus. Ja, gerade auch die Meeresbiologinnen dort haben teilweise Sargassum-Tattoos jetzt auf ihren Armen. Die haben kleine filigrane Zeichnungen auf ihren Notizblöcken, die Bildschirmschoner auf ihren Laptops sind oft so schwimmendes, treibendes, goldfarbenes Sargassum. Und die haben auch immer wieder zu mir gesagt, Laura, wenn du irgendwo Vorträge hältst oder ein Paper schreibst, bitte schreib nicht nur über das Negative und die vielleicht bedrohlichen Aspekte von Sargassum, sondern wir bitten dich wirklich auch zu sagen und zu betonen, was es für ein wichtiges Ökosystem ist, wenn es auf dem Meer ist. Also die waren ganz bemüht darum, dass Sargassum nicht nur in so einem schlechten Licht sozusagen dasteht. Da haben sie mal gesagt, damit werden wir der Alge nicht gerecht. Das war so die meeresbiologische Perspektive aus der Karibik. Für die Menschen, die da leben, ist es schwer, auch noch was Positives sozusagen dem abzugewinnen. Dafür hat es einfach zu viel bedrohliche und negative Aspekte für ihr Alltagsleben. Das darf man auch nicht schönreden oder irgendwie verschleiern. Das ist einfach wirklich eine extrem ernste Situation für die Menschen dort. Und nichtsdestotrotz finden auch die manchmal ein bisschen, und auch wenn das wiederum auch für sie eine Herausforderung ist und eine Bedrohung, ein bisschen so dieses, oder was mich auch als empirische Kulturwissenschaftlerin extrem fasziniert hat, war immer wieder, wie sehr Sargassum mich eigentlich noch überrascht. Also nach all den Jahren hört man doch immer wieder auch Dinge oder lernt Neues, wo ich denke, wow, das ist wirklich faszinierend. Also ich teile da gern noch eine Geschichte von Fischern in Barbados. Die haben eigentlich das Nationalgericht in Barbados ist Flying Fish mit Kuku. Das ist wie so ein Maisbrei, wie so eine Polenta ungefähr, kann man sich das Kuku vorstellen, und fliegender Fisch dazu gegrillt. Das ist wirklich das Nationalgericht. Und die Fischer hatten so eine Technik entwickelt, diese fliegenden Fische zu fangen, haben sie Zuckerrohr zusammengebunden zu so kleinen Paketen und die auf dem Wasser ausgelegt, und die fliegenden Fische haben das als Laichgrund genutzt. Und dann waren die Fischer natürlich schlau und haben dann diese Fische abgefischt, wenn sie versuchten zu laichen. Also das war sozusagen der Trick. Und die Fischer haben dann zu mir gesagt, ja, Laura, und die Flying Fish, die sind natürlich smart, die sind klug, die wissen, was sie anders machen können. Die laichen jetzt am Sargassum, weil das ja auch eine Struktur ist, wie Torben eben gesagt hat, dass die Eier haften daran und die Fischer können nicht in diese Sargassum-Matten vordringen, weil sie da dann mit ihren Booten stecken bleiben. Also die haben es jetzt ganz schwer, noch Flying Fish zu fischen. Das Nationalgericht ist also bedroht. Flying Fish ist ganz, ganz teuer geworden auf Barbados, deswegen werden jetzt andere Fischarten mehr angepriesen, die zu essen. Zum Beispiel Dolphinfisch ist jetzt sozusagen, versucht man etwas populärer zu machen. Und obwohl sozusagen dieses Nationalgericht in Gefahr ist und die Fischer weniger Erträge haben, haben sie doch sehr diese Fähigkeit dieser Flying Fish bewundert, einen neuen Laichgrund im Sargassum gefunden zu haben und aus ihrer Fangtechnik zu entkommen. Und solche Alltagsgeschichten hört man eben immer wieder und die wurden durchaus auch mit so ein bisschen so einem Grinsen erzählt.
Das ist doch wahrscheinlich ein sehr gutes Schlusswort. Ich kann noch mal verweisen auf die kleine Sonderausstellung, die im Senckenberg-Museum zu Sargassum zu sehen ist. Auch noch mal mit ein paar Infos von euch dazu. Ganz herzlichen Dank, dass ihr beide da wart.
Danke.
Danke auch.
Herzlichen Dank auch an Sie, liebe Zuhörende, dafür, dass Sie wieder dabei waren. Die Ausstellung Sargassum, Fluch und Segen finden Sie im Senckenberg Naturmuseum in Frankfurt am Main und sie läuft bis Oktober 2026. Wenn Sie diesen Podcast mögen, lassen Sie gerne ein Like da oder abonnieren Sie uns, dann bekommen Sie jede Folge immer automatisch angezeigt. Alle weiteren Infos zu dieser Folge finden Sie wie immer in den Shownotes. Erdfrequenz können Sie auch im Internet hören unter senckenberg.de/erdfrequenz. Mein Name ist Susan Schädlich und ich freue mich sehr, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Tschüss und machen Sie es gut!